Ja, lieber Vater, wir danken dir, dass du ein Gott bist, der auf Begegnung aus ist, der Menschen begegnen möchte, der Beziehung möchte. Und so ist das Buch der Bücher, das du uns gegeben hast, auch ein Buch der Beziehungen, der Beziehung mit dir und untereinander. Und du weißt, dass wir manchmal an so technischen Dingen hängen bleiben und an Sachfragen und über den ganzen Sachfragen die Herzensfragen gern vergessen. Und das schenkst du auch in diesen Tagen, dass wir bei allem Betrachten deines Wortes, und darüber freust du dich, dass wir hinein wollen in dein Wort, dass wir Interesse haben an deinem Wort, dass wir vor allem auch dich sehen, dich mit deinem großen Vaterherzen, mit dem Herzen voller Liebe, voller Barmherzigkeit und Geduld. Und wo sollten wir hin und was sollten wir machen, wenn du nicht so wärst, wie du bist? Und so wollen wir ganz bewusst dich ehren und dich loben. Wir wollen uns vor dir beugen. Wir wollen dir sagen, wir sind froh, dass wir dich kennen. Und wir sind froh, dass du dich unserer erbarmt hast und dass du in deiner Liebe mit uns Gemeinschaft haben willst. Und das schenk auch in diesen Tagen. Hab Dank, dass du dein Werk in unserer Mitte hast. Du weißt, wo jeder Einzelne steht. Du weißt, was ihn bewegt, die Fragen, die Sorgen, die Nöte. Und du weißt, was uns vielleicht nicht bewegt, aber was dir wichtig ist in unserem Leben. Und das schenkt, dass wir dir stillhalten, dass wir Hörende sind, Aufmerkende sind, dass wir das auch nicht niederquatschen und niederreden, was du uns zeigst, sondern dass wir bewusst in diesen Tagen auch vor dir stehen und dir Stille halten. Danke für dein Investment der Liebe in unser Leben. Und nun danken wir dir auch für unseren Bruder Holger Steue. Du hast ihn jetzt seit etlichen Monaten zur Seite genommen. Du kannst es schenken, dass er wiederhergestellt wird, dass er seinen Dienst wieder aufnehmen kann, beruflich und auch in der Gemeinde. Wir bitten dich für ihn, wir wollen ihn segnen in deinem Namen. Wir danken dir auch für unseren Bruder Luft. Du hast Rosemarie zu dir genommen. Und er selbst sagt, du machst keine Fehler, du machst alles gut. Und wir wollen auch mit diesem Ernst vor dir stehen, und auch in dieser Weise innehalten. Wir bitten dich auch für die Beerdigung heute, dass du der ganzen Familie Astrid und Klaus-Dieter und den anderen Kraft gibst. Du kannst Schwache durchtragen. Und nun nimm auch diese Stunde in deine Hand. Du weißt um unsere Geburtstagskinder und dass das neue Jahr ein Jahr sein soll der Begegnung und der intensivierten Gemeinschaft mit dir. Segne Daniel, benütze ihn, rede durch ihn, nimm alles in deine Hand. Gepriesen seist du und gelobt sei dein Name. Amen.
Ihr geliebten Gottes, als ich die Themen so angeschaut habe, die Rainer und ich hier halten, habe ich gedacht, ich muss die schweren Endzeitthemen oder darf die schweren Endzeitthemen durchnehmen und eher die schönen Zukunftsthemen. Bei uns in der Schweiz würde man sagen, Rainer hat sich den Schocki-Job ausgewählt. Also den schönen Job, ja. Aber es ist so, in der Heilsgeschichte, zuerst geht es mal runter, ja, und dann geht es hoch. Und das darf jetzt auch ein Stück weit an dieser Freizeit der Fall sein. Als ich so mein Thema angeschaut habe und auch mir vorgestellt habe, wer mir alles zuhört, ist mir natürlich klar geworden, es gibt sehr viele hier, die sind in der Prophetie unglaublich, gewandt. Sie haben schon sehr viel erforscht und für sie ist natürlich einiges heute Morgen Repetition. Für andere, die noch nicht so in dieses Thema eingestiegen sind, gibt es vielleicht auch viel Neues. Das Thema Weltuntergang taucht in der Gesellschaft immer wieder auf und bei den Christen ist auch regelmäßig von der Endzeit die Rede. Interessanterweise bemerken wir auch diesbezüglich eine gewisse Wellenbewegung. Manchmal sind diese Themen sehr stark präsent und dann treten sie wieder mehr in den Hintergrund. Wir alle oder die meisten von uns sind ja in irgendeiner Gemeinde und man kann ja ein Stück weit beurteilen, ist Prophetie und Endzeit bei uns in der Gemeinde ein Thema oder ist es überhaupt keins? Ich persönlich empfinde es als wichtig, dass wir immer wieder über das Thema Endzeit sprechen und auch über die biblischen Aussagen diesbezüglich nachdenken, denn nur so haben wir auch die Lampe, die an einem dunklen Ort leuchtet und die es uns ermöglicht, sich im Weltgeschehen auch richtig zu orientieren. Johannes schreibt ja in der Offenbarung, glückselig, der da liest die Worte der Prophetie. Obwohl die Offenbarung ja ein Buch ist mit vielen schrecklichen Prophezeiungen, bezeichnet die Bibel denjenigen als glückselig, der eben das liest und sich auch damit beschäftigt. Der Grund dafür ist ganz einfach der, wer sich damit beschäftigt und dann in die Endzeit hineinkommt und die vielen Katastrophen sieht, die auf uns zukommen, auch die vielen Nöte, der weiß, da ist einer, der überwaltet das gesamte Weltgeschehen. Er hat alles im Griff und er bringt auch alles zu seinem Ziel. Eines ist klar. Die Bibel hat uns nicht deshalb so viele Angaben über die Endzeit gemacht, um sie zu verdrängen und in eine Ecke zu schieben, sondern deshalb, damit wir darüber nachdenken und uns damit beschäftigen. Und das dürfte auch der Grund dafür sein, dass man immer wieder einmal auch ein Endzeitseminar besucht. Wenn ich in die vielen Gemeinden und christlichen Gruppierungen schaue, dann stelle ich sehr oft zwei Tendenzen fest. Die erste Tendenz, ich sehe etliche Christen, die sich kaum mit der biblischen Prophetie auseinandersetzen, weil sie entweder schlechte Erfahrungen mit diesem Thema gemacht haben oder weil sie es nicht wirklich interessiert. Mir hat einmal ein Jugendpastor gesagt, ach, biblische Prophetie ist für mich völlig uninteressant. Die schlechten Erfahrungen bei etlichen Christen kamen deshalb zustande, weil sie vielleicht eine Zeit lang einigen Verkündigern zugehört haben, die sich dann in einigen Auslegungen und Voraussagungen geirrt haben, sodass sie zu folgendem Schluss gekommen sind: Endzeitprophetie hat bis jetzt mehr geschadet als genützt. Schlechte Erfahrungen und mangelndes Interesse sind also oft der Grund, diese Themen generell zu verdrängen. Mein Eindruck ist, dass es sich hier heute um eine Mehrheit der Christenheit handelt. Es gibt aber auch noch eine andere Gruppe, Christen, die sich intensiv mit biblischer Prophetie auseinandersetzen. Grundsätzlich ist das ja gut, aber man muss auch hier aufpassen, man steht unter Umständen in der Gefahr, für alle möglichen Verschwörungstheorien empfänglich zu sein und man versucht, jedes aktuelle weltpolitische Geschehen irgendwie in die biblische Endzeitprophetie hineinzupressen. Und dabei kann eine gesunde Nüchternheit verloren gehen und man wird offen für jegliche Art von Endzeitspekulationen, was dann wieder zu falschen Prognosen, falschen Prophezeiungen führt und neue, enttäuschte Christen produziert, die nichts mehr von biblischer Endzeitprophetie wissen wollen. Gefragt ist also ein nüchternes Interesse an biblischer Endzeitprophetie, wo man erkennt, dass es auch sehr viele andere Themen gibt, die für das persönliche Glaubenswachstum äußerst wichtig sind. Biblisch-prophetische Endzeitauslegungen sollten auch immer mit einer gewissen Vorsicht genossen werden, indem man sie einfach als ein mögliches Szenario sieht, das dann entweder sich immer mehr verdichtet in der Endzeit oder sich dann in Luft auflöst. Also biblische Prophetie, oder ich sage jetzt mal, das, was die Bibel prophezeit, wird hundertprozentig eintreffen. Aber viele Vorstellungen, die wir uns machen über diese Prophetie, werden nicht so eintreffen. Also nicht die Vorstellungen. Und wir Christen stehen manchmal in der Gefahr, dass wir unsere Vorstellungen zu den biblischen prophetischen Aussagen mit den biblisch prophetischen Aussagen gleichsetzen. Und das darf nicht sein. Wir dürfen wissen, alles, was die Bibel sagt, wird kommen, aber nicht alles, was wir uns vorstellen, wird eintreffen. Ganz wichtig aus meiner Sicht. Bei biblischen Endzeitauslegungen würde ich die Vorgehensweise von 1. Korinther 14,29 anwenden, wo es heißt, auch von den Propheten lasst zwei oder drei reden und die anderen lasst darüber urteilen. Auf jeden Fall ist eine große Endzeit-Euphorie, die ist im Moment nicht da, aber die kann noch kommen, in der allgemeinen Christenheit eher skeptisch zu beurteilen, währenddem eine allfällig verbreitete Auffassung, dass der Herr noch lange auf sich warten lässt, uns aufhorchen lassen sollte. Je mehr das allgemeine Christentum sagt, der Herr lässt auf sich warten. Und je mehr Spötter auftreten, welche die Frage stellen, wo bleibt die Ankunft des Herrn, desto näher dürfte die Entrückung der Gemeinde sein. Das zumindest ist meine Sicht der Dinge. Bevor man die Frage beantworten kann, ob wir in der Endzeit leben, muss man natürlich zuerst definieren, was die Bibel unter Endzeit versteht. Roger Liebi stellt in seinem Buch »Leben wir wirklich in der Endzeit?« fest, dass es in der Bibel sehr viele Wortkombinationen gibt, welche die Endzeit beschreiben. Zeit des Endes, am Ende der Tage, die letzte Zeit des Zornes, die letzten Tage, die Vollendung des Zeitalters, um nur einige zu nennen. Er kommt dann zu dem Schluss, dass der biblische Begriff Endzeit schlicht und einfach die Zeitperiode bezeichnet, in welcher der Messias kommen soll. Des Weiteren macht Roger Liebi folgende Aussage, ich zitiere, da es sich bei der Endzeit um eine Zeit handelt, in der die Juden ins Land Israel zurückkehren, können wir mit Fug und Recht sagen, dass die Endzeit eine Periode ist, die nun schon 130 Jahre umfasst. Auf diese Zahl kommt er, weil er 1882 die erste Einwanderungswelle von Juden nach Israel ortete. Aus meiner Sicht war auch das erste Jahrhundert ein gewisser Anbruch der Endzeit. Im ersten Jahrhundert erschien der Messias als Leidensknecht, in dem er auch sterben musste, damit eine verlorene Menschheit erlöst werden konnte. Dieses Ereignis war absolut zwingend. Hätte aber das Volk nach Pfingsten den Messias Jesus Christus angenommen und das wunderbare Geschenk des Heiligen Geistes mit dankbarem Herzen entgegengenommen, hätte die eigentliche Endzeit damals schon beginnen können. Der letzte Siebener, wie er in Daniel 9,27 beschrieben wird, hätte dann ablaufen können. Interessanterweise beschreibt auch Petrus in seiner Pfingstpredigt Geschehnisse, die besonders in der Endzeit eine große Rolle spielen. Wir lesen in Apostelgeschichte 2, Vers 16 und folgende, sondern das ist's, was durch den Propheten Joel gesagt ist, und es soll geschehen in den letzten Tagen, spricht Gott, da will ich ausgießen von meinem Geist auf alles Fleisch und eure Söhne und eure Töchter sollen weissagen und eure Jünglinge sollen Gesichte sehen und eure Alten sollen Träume haben und auf meine Knechte und auf meine Mägde will ich in jenen Tagen von meinem Geist ausgießen und sie sollen prophezeien Und ich will Wunder tun oben am Himmel und Zeichen unten auf der Erde, Blut und Feuer und Rauchdampf, und die Sonne soll in Finsternis und der Mond in Blut gewandelt werden, ehe der große Tag der Offenbarung des Herrn kommt. Und es soll geschehen, wer den Namen des Herrn anrufen wird, der soll gerettet werden. Man kann also durchaus behaupten, dass die Endzeit im ersten Jahrhundert begann und sie dann eingefroren wurde, weil Israel seinen Messias auch nach Pfingsten verworfen hatte. Damit begann auch die Zeit der Gemeinde aus den Nationen. Seit dem ersten Jahrhundert läuft das Geheimnis des Leibes Jesu, und dieses Geheimnis ist eigentlich allen außer dem Leib Jesu selbst verborgen. Weil zwischen dem Jahre 70 und 1948 die Uhr Israels aufgehört hat zu ticken, wurden praktisch alle endzeitlichen Prophezeiungen im Alten und Neuen Testament über fast 1900 Jahre eingefroren. Darum ist für mich das erste Jahrhundert eine Art Anbruch der Endzeit, die dann ausgesetzt wurde und spätestens mit der Entstehung des Staates Israel 1948 wieder zu laufen begonnen hat. Interessanterweise finden wir in der Bibel wenig offensichtliche Prophezeiungen, welche in die Zeit eingeordnet werden können, in der es keinen Staat Israel gab. Spontan fällt mir dazu die Auslegung zum großen Standbild aus Daniel 2 ein, wonach die beiden Beine aus Erz vermutlich ein Hinweis auf das Römische Reich sind, das sich in ein West- und Ostreich aufteilte. Das wissen wir aus der Geschichte, dass das Römische Reich sich ja aufgeteilt hat in ein West- und Ostreich, um dann in der jetzigen Endzeit mit den Füßen aus Eisen und Ton wieder eine ganz große Rolle zu spielen. Seit der Gründung des Staates Israel leben wir meines Erachtens wieder in der Endzeit, und in dieser Endzeit gibt es eine Endzeit im engeren Sinn. Ich nenne sie jetzt einmal die Letztzeit, um sie von der Endzeit im weiteren Sinn zu unterscheiden. Die Endzeit im engeren Sinn oder die Letztzeit wäre dann für mich der letzte Siebener, der im Propheten Daniel Erwähnung findet. Es ist ja interessant, wenn man in Daniel 9 sieht, wann der Fürst weggetan wird. Das ist ja dann, als Jesus Christus auf Golgatha stirbt. Und dann kommt ja dann noch ein Siebener. Auch hier sieht man, macht Daniel in der Prophezeiung, geht er bis Golgatha, und dann wird dann gibt es einen Einschub, und dann kommen die letzten sieben Jahre, die noch vor uns stehen. Das heißt, hier hat ein Einschub stattgefunden. Dieser letzte Siebener wird dann auch in der Offenbarung ausführlich beschrieben. Ob der Leib Jesu aus den Nationen in diesen letzten Siebener hineinkommt oder ob er vor dieser Letztzeit entrückt wird, ist bei den Auslegern heftig umstritten. Ich persönlich glaube, dass der Leib Jesu aus den Nationen vor diesem Siebener entrückt wird. Sollte dies der Fall sein, wäre für uns gerade die Zeit vor diesem Siebener sehr interessant, und auch die Frage: Gibt es prophetische Ereignisse, die noch vor der Entrückung stattfinden müssen, und wenn ja, welche? Auch hier sind sich die Ausleger nicht einig. Einige behaupten, dass die Auseinandersetzung zwischen Widder und Ziegenbock, wie sie in Daniel 8 beschrieben wird, was ja eigentlich eine erste Erfüllung gefunden hat bei Alexander dem Großen, aber sehr viele Ausleger sind auch der Meinung, dass das auch ein Ereignis ist in der Endzeit, weil das auch explizit gesagt wird da in Daniel 8, dass das noch vor der Zeit der Entrückung sich ereignen wird. Dann gibt es auch die Meinung, dass die kurze Friedenszeit vor dem Ende ebenfalls in diese Zeit fällt. Und diejenigen Ausleger, die davon ausgehen, dass der Tempel in Jerusalem bereits steht, wenn der letzte Siebener beginnt, gehen zwangsläufig davon aus, dass der Tempelbau vor dem letzten Siebener stattfinden wird. Und somit wäre es natürlich auch denkbar, dass die Gemeinde Jesu aus den Nationen diesen Bau miterleben wird. Wäre denkbar. Auch möglich, dass wir mit der Hure Babylon, die in der Offenbarung beschrieben wird, konfrontiert werden. Es gibt aber auch Ausleger, die behaupten, dass wir gar keine prophetischen Ereignisse vor der Entrückung, auf keine solche Ereignisse warten müssen, weil alle diese Ereignisse erst nach der Entrückung stattfinden. Die Botschaft dabei ist klar, wir müssen jeden Tag mit der Entrückung rechnen. Grundsätzlich finde ich diese Haltung gut. Die Haltung, wir warten nicht auf ein bestimmtes Ereignis, sondern wir warten auf den Herrn. Denn keiner von uns weiß, ob heute sein letzter Tag sein wird. Wir haben es gerade auch wieder gehört im Eingang. Ich möchte jeden Tag mit der Wiederkunft des Herrn rechnen, weil das auch für die Wachsamkeit sehr förderlich ist. Trotzdem vermute ich, dass sich vor der Entrückung der Gemeinde gewisse Dinge noch intensivieren werden. Der Spott in Bezug auf die Wiederkunft Jesu, den Petrus erwähnte, wird vermutlich noch zunehmen. Vor der Entrückung dürfte es kaum möglich sein, einfach ein christlicher Mitläufer zu sein. Der Spreu wird sich vom Weizen trennen und der maßgebende Entscheidungspunkt dürfte dann das Wort Gottes sein. Die echten Christen werden an der Bibel als dem Wort Gottes festhalten, obwohl gewisse Ereignisse oder vielleicht sogar wissenschaftliche Beweise dagegen sprechen. Wahrscheinlich kann man dann der Bibel ohne den innewohnenden Heiligen Geist gar nicht mehr glauben. Ich gehe davon aus, dass unser Glaube vor der Entrückung sehr stark strapaziert wird und dass beinahe alles gegen eine bevorstehende Entrückung spricht. Jesus spricht in seiner Endzeitrede davon, dass nach den Geburtswehen, welche in den Kriegen und Katastrophen dieser Welt zum Ausdruck kommen, die Gläubigen von allen Völkern gehasst und verfolgt werden. Matthäus 24, Vers 9. Ich habe den Eindruck, dass die weltweite Christenverfolgung heute ein nie dagewesenes Maß erreicht hat, zumindest in den letzten 150 Jahren. Wenn wir heute in die islamischen und kommunistischen Staaten hineinschauen, nach Afrika, nach Asien, dann stellen wir fest, die Christen werden massiv unterdrückt. Es sind weit mehr als 50% aller Christen, die verfolgt werden. Also das, was der Herr Jesus hier prophezeit hat, ist heute schon zu einem großen Teil in Erfüllung gegangen. Inwiefern dann die Verfolgung auch noch in unsere Breitengrade hineinkommt, das lasse ich jetzt einmal offen. Ich bin aber grundsätzlich auch eher der Meinung, dass wir nicht auf irgendein spezielles Ereignis warten müssen, bevor die Entrückung stattfindet, aber ich glaube, dass gewisse Tendenzen sich noch verstärken. Durch den Geist Gottes, der uns verborgene Dinge offenbart, dürfen wir auch prophetische Schlüssel entdecken, welche die Welt nicht erkennen kann und mit denen man viele prophetische Bilder der Bibel besser verstehen kann. Das Wort Gottes hat uns auch Folgendes verheißen. In 1. Korinther 2, 9 bis 10 lesen wir, was kein Auge gesehen und kein Ohr gehört und in keines Menschen Herz gekommen ist, das hat Gott denen bereitet, die ihn lieben. Uns aber hat Gott es geoffenbart durch seinen Geist, denn der Geist erforscht alles, auch die Tiefen Gottes. Und noch eine alttestamentliche Stelle aus Amos 3, Vers 7. Gott, der Herr, tut nichts, er offenbare denn seinen Ratschluss den Propheten, seinen Knechten. Gott offenbart denen, die ihn lieben, seine Geheimnisse, oft auch durch Schlüssel, die in der Bibel verborgen sind. Menschen, die diese Schlüssel gefunden haben, können viele versteckte Aussagen der Bibel erst richtig verstehen. Unsere Bibel enthält aber nicht nur Schlüssel, die uns den Zugang für so manche Auslegung eröffnet, sondern auch sehr viele Modelle und Schattenbilder, welche ebenfalls Geheimnisse aufzeigen können. Doch bei alledem braucht es natürlich die Offenbarung des Geistes. Ohne den Heiligen Geist, nur mit dem Intellekt, kann man diese Dinge auch nicht richtig erfassen. Nachfolgend möchte ich mich aber auf einige wesentliche Schlüssel konzentrieren und diese erläutern. Erstens einmal, wie ich bereits erwähnen durfte, ist die Zurückführung der Juden in das Land Israel und die Gründung des Staates Israel 1948 ein ganz wesentliches Indiz für die Endzeit, in der wir leben. Mit diesem Ereignis gingen Dutzende, wenn nicht Hunderte Prophezeiungen des Alten Testamentes und auch des Neuen Testamentes in Erfüllung. Wir haben gesehen, dass die Erfüllung von Endzeitprophezeiungen mehr als 18 Jahrhunderte geruht, und jetzt erleben wir vor unseren Augen, wie eine Prophezeiung nach der anderen aktiviert wird und in Erfüllung geht. Denken wir nur schon an die Prophezeiung, wonach Jerusalem zum Taumelbecher und Laststein für alle Völker wird. Das können wir vor unseren Augen sehen. Wenn ich an das Gleichnis der 10 Jungfrauen denke, da ist ja interessant, dass diese 10 Jungfrauen, die warten auf den Bräutigam, und in der Regel wartet man da mal bis abends auf den Bräutigam, und dann schlafen sie ein, und um Mitternacht, wir werden heute noch sehen, was das bedeutet, wachen die auf. Da gibt es also auch so eine Schlafphase. Interessant. Prophetisch sehr interessant. Wir werden es noch sehen. Im Prophet Jesaja, und das ist der zweite Punkt, die Kenntnisse über den Anfang, die sind sehr wichtig. Im Propheten Jesaja dürfen wir eine interessante Aussage lesen, die uns auch einen wesentlichen Schlüssel für das Verständnis der Endzeit in die Hand gibt. Jesaja 46, Vers 9 bis 10. Gedenket des Früheren von der Urzeit her, dass ich Gott bin. Es gibt keinen sonst, keinen Gott mir gleich, der ich von Anfang an den Ausgang verkünde und von alters her, was noch nicht geschehen ist, der ich spreche, mein Ratschluss soll zustande kommen und alles, was mir gefällt, führe ich aus. Im Hebräischen steht hier wörtlich am Anfang: Denket an den Anfang. Das Ende verkündet Gott im Anfang. Holger Steue hat hier ja mal das Seminar gehalten, Urzeit, Endzeit. Ja? Hat hier die Parallelen zwischen der Urzeit und Endzeit aufgewiesen. Damit wir verstehen können, was heute und auch was in Zukunft geschehen wird, müssen wir auch an den Anfang denken. Nur so können wir alles in einem Gesamtzusammenhang verstehen lernen. Das umfassendste Beispiel finden wir im Römerbrief, Römer 11, Vers 36. Da heißt es: Denn aus ihm heraus und durch ihn und zu ihm hin sind alle Dinge, ihm sei die Ehre in Ewigkeit. Hier macht Paulus mit einem Satz deutlich, was ganz am Anfang war, und zeigt uns auch gleichzeitig auf, was ganz am Ende sein wird. Also dieses Gleichnis vom Anfang bis Ende erinnert uns vielleicht auch an den goldenen Leuchter. Wenn man die Röhre ganz auf der rechten Seite, ich rede jetzt von eurer Seite her aus, auf der rechten Seite sieht, dann geht die ja unten durch und geht dann ganz auf die linke Seite rüber. Und dann gibt es ja nochmal zwei. Das heißt, das, was am Anfang ist, hängt irgendwie auch mit dem zusammen, was am Ende ist, wird beim goldenen Leuchter sehr schön dargestellt. Nur wer verstanden hat, dass alle Dinge aus Gott stammen, kann auch erahnen, was es heißt, wenn alle Dinge wieder in Gott hineinkommen, wie es auch wörtlich übersetzt werden kann. Dann ist Gott alles in allem. Jesus hat auch Verbindungen zwischen den gesellschaftlichen Zuständen zur Zeit der Patriarchen und der Endzeit hergestellt, als er sagte in Lukas 17, Vers 26 bis 30, Lukas 17, 26 bis 30, Und wie es geschah in den Zeiten Noahs, so wird es auch geschehen in den Tagen des Menschensohnes. Sie aßen, sie tranken, sie heirateten, sie ließen sich heiraten bis zu dem Tag, an dem Noah in die Arche ging und die Sintflut kam und brachte sie alle um. Ebenso wie es geschah in den Tagen Lots. Sie aßen, sie tranken, sie kauften, sie verkauften, sie pflanzten, sie bauten. Kurze Zwischenfrage, was ist eigentlich schlecht daran? Also die Christen essen, die Christen trinken, die Christen kaufen, die Christen verkaufen, die Christen pflanzen, die Christen bauen. Was ist das Problem? Das Problem ist, dass in dieser Zeit das Denken der Gesellschaft von diesen Dingen praktisch ausschließlich geprägt ist. Wenn quasi unser Denken nur noch Essen, Trinken, Bauen, Pflanzen, Heiraten und so weiter ist, dann sind wir genau in diesem Fahrwasser drin. An dem Tage aber, als Lot aus Sodom ging, da regnete es Feuer und Schwefel vom Himmel und brachte sie alle um. Auf diese Weise wird es auch gehen an dem Tage, wenn der Menschensohn wird offenbar werden. Die gesellschaftlichen Parallelen zwischen der Zeit Noahs, respektive Lots, und der Endzeit sind sehr aufschlussreich und lassen uns auch die endzeitlichen Entwicklungen besser erkennen und verstehen. Ich für meinen Teil bin ganz fest davon überzeugt, dass wir in unseren Tagen auch wieder ganz stark auf dieselbe Art und Weise versucht werden wie das erste Menschenpaar. So wie damals Satan die Frage stellte, ja, sollte Gott gesagt haben. So wird in der Endzeit das Wort Gottes auch immer mehr in Frage gestellt und schrecklicherweise ausgerechnet von unseren Theologen. Also ich rede jetzt von den liberalen Theologen, nicht von den gläubigen Theologen. Auch Petrus stellt eine Verbindung zwischen der Anfangs- und Endzeit her. Er macht deutlich, dass die Menschen Zukünftiges nicht erkennen können, weil ihnen der Anfang verborgen bleibt. Dazu schreibt er in 2. Petrus 3, 3 bis 7, indem ihr zuerst dies wisset, dass in den letzten Tagen Spötter mit Spötterei kommen werden, die nach ihren eigenen Lüsten wandeln und sagen, wo ist die Verheißung seiner Ankunft? Denn seitdem die Väter entschlafen sind, bleibt so alles so von Anfang der Schöpfung an. Denn nach ihrem eigenen Willen ist ihnen dies verborgen, dass von alters her Himmel waren und eine Erde entstehen aus Wasser und im Wasser durch das Wort Gottes, durch welche die damalige Welt vom Wasser überschwemmt unterging. Die jetzigen Himmel aber und die Erde sind durch sein Wort aufbewahrt für das Feuer, behalten auf den Tag des Gerichts und des Verderbens der gottlosen Menschen. Bei der Auslegung dieser ersten Welt gehen ja die Meinungen auch auseinander. Also etliche Wissenschaftler aus Wort und Wissen sind davon überzeugt, dass hier die Welt vor der Sintflut gemeint ist. Und andere sagen, nein, es ist eine erste Schöpfung quasi, die vor der Erschaffung Adams gewesen ist. Da gehen die Meinungen auseinander, aber das spielt jetzt hier in diesem Punkt nicht so eine große Rolle. Diesen Spott, den wir jetzt gelesen haben, werden wir vermehrt hören. Ich denke, da gibt es dann Aussagen wie, was? Ihr glaubt, dass Jesus einmal wiederkommt? Seit jeher gibt es solche Spinner, die meinten, jetzt gehe die Welt unter. Wie viele Sektierer wollten uns dies schon immer weismachen? Nein, nein, es bleibt alles wie eh und je. Petrus schreibt, dass diesen Spöttern etwas verborgen bleibt, nämlich, dass eine erste Welt vom Wasser überschwemmt unterging. Man kann sich an dieser Stelle natürlich die Frage stellen, warum ist das so wichtig und warum müssen wir wissen, dass eine erste Welt im Wasser unterging und was hat das mit dem Spott in der Endzeit zu tun? Wo ist da eigentlich der Zusammenhang? Gerade weil die Spötter meinen, dass schon immer alles so war, wie es in den letzten Jahrhunderten und Jahrtausenden der Fall war, irren sie sich und ziehen völlig falsche Schlüsse. Sie haben keine oder ganz falsche Vorstellungen vom Anfang. Wenn die Wissenschaft das Alter eines archäologischen Fundes bestimmen will, dann wendet sie unter anderem die Radiokarbonmethode an.
Man misst, wie viel Kohlenstoffisotop sich angesammelt hat und rechnet dann, meines Wissens, linear zurück. Wenn man das Kohlenstoffisotop eines Gegenstandes misst und dies 20 Jahre später noch einmal tut, ergeben sich zwei verschiedene Werte. Mit Hilfe dieser Werte und anderer Komponenten kann man das Alter eines Gegenstandes berechnen. Diese Berechnung stimmt jedoch nur dann, wenn sich in den letzten Jahrtausenden und wie die Wissenschaft sagt, ja Millionen gegenüber heute nichts Grundlegendes verändert hat. Also nur schon die Zunahme von Ozon verändert diese Berechnung. Bei einer globalen Wasserflut mit gewaltigen Vulkanausbrüchen, und ich gehe davon aus, dass es die damals gegeben hat, wo sich infolgedessen die atmosphärischen Begebenheiten total veränderten, kam es auch zu einem sehr großen Einfluss auf das Material. Mit atmosphärischem Druck sowie abwechselnder Hitze und Kälte können wir heute aus einem einfachen Kieselstein in kürzester Zeit einen Diamanten machen, erzeugen, der sonst viel längere Zeit für die Entwicklung bräuchte. Durch die Sintflut entstand ein großer Druck und denkbare Vulkanausbrüche sorgten für die nötige Hitze sowie das Wasser für die entsprechende Kälte. Während diesem Geschehen sind Dinge entstanden, die sonst eben Jahrmillionen gebraucht hätten. Altersberechnungen, die eine globale Wasserkatastrophe nicht mit einbeziehen, sind deshalb sehr fraglich. Dass die Sintflut, dass es die gab, bezeugt uns nebst der Bibel viele Überlieferungen von uralten Völkern. Auch die Archäologie hat einige Hinweise auf eine solche Flut gefunden. Dazu kann ich einen Vortrag empfehlen von Richard Wiskin, der über die Sintflut sich da sehr gut auskennt. Also ich denke, im Internet findet man ihn. Von der Bibel lässt sich klar ableiten, dass Adam circa 4000 Jahre vor Christus gelebt hat. Und die Aussagen der Bibel und die eben erwähnten Überlegungen haben mich zu der festen Überzeugung gebracht, dass die Menschheit erst 6000 Jahre alt ist. Also noch einmal, wer die Anfänge nicht kennt oder sie einfach ignoriert, kommt aus meiner Sicht zwangsläufig zu falschen Schlüssen. Die Gottestage. Petrus liefert uns in seinem zweiten Brief einen weiteren Schlüssel, den wir auch in Psalm 90 finden. 2. Petrus 9, 3, 8. Dies eine aber sei euch nicht verborgen, Geliebte, dass ein Tag bei dem Herrn wie 1000 Jahre und 1000 Jahre wie ein Tag. Für Gott sind 1000 Jahre wie ein Tag. Wenn nun die Bibel von einem Tag spricht, dann meint sie oft auch prophetisch 1000 Jahre. Nicht immer, aber in gewissen Fällen. Und so hat Gott zum Beispiel viele Geheimnisse auf diese Weise verborgen, indem in der Bibel manchmal von 2 oder 3 Tagen die Rede ist. Prophetisch sind jedoch 2 oder 3 Jahrtausende gemeint. Ich werde diese Beispiele noch zeigen. Von Adam bis heute sind es bald 6000 Jahre. Das heißt, aus meiner Sicht sind bald 6 Gottestage um. Und was kommt nach 6 Tagen? Ein 7. Tag, ein Sabbat. Ist der Sabbat ein besonderer Tag? Jawohl. Er ist ein Tag der Ruhe und ein Tag des Feierns. Es steht also ein 7. Jahrtausend vor der Tür. Aus der Offenbarung wissen wir, dass der Menschheit ein 1000-jähriges Reich oder anders gesagt das Millennium bevorsteht, das nach der Wiederkunft unseres Herrn Jesus Christus in großer Macht und Herrlichkeit beginnen wird. Ganz wichtig, das beginnt erst nach der Wiederkunft in großer Macht und Herrlichkeit und nicht hier auf dieser Erde im Sinne von, vielleicht schon auf dieser Erde, aber dass wir in diesem Zustand, wie er jetzt heute ist, das tausendjährige Reich schaffen können, das wird man versuchen in der Endzeit zu erreichen. Ja, wenn wir genug beten und so, und dann können wir dieses Friedensreich aufrichten. Das machen nicht wir Menschen, das macht unser Herr. Ich bin davon überzeugt, dass diese 1000 Jahre, dieses 7. Jahrtausend sein wird das Sabbatjahrtausend. Die ersten 6000 Jahre Menschheitsgeschichte sind mit 6 Arbeitstagen unter Fluch und Schweiß zu vergleichen, auf welche dann 1000 Jahre Ruhe und Frieden folgen. Die Nachtwachen, ich werde dann gleich noch eine Grafik einblenden, ein ganz wesentlicher prophetischer Schlüssel für die Endzeit ist die Nachtwachenordnung. Diesen Schlüssel finden wir bereits bei Mose in Psalm 90. Hat eigentlich Mose noch mehr Psalmen gedichtet als der Psalm 90? Ich weiß es gar nicht. Einfach bei Psalm 90 heißt es, dass er von Mose ist. Denn 1000 Jahre sind in deinen Augen wie der gestrige Tag, wenn er vergangen ist, und wie eine Wache in der Nacht. 1000 Jahre werden auch mit einer Wache in der Nacht verglichen, und das ist eigenartig. Warum sind 1000 Jahre nicht wie eine ganze Nacht, so wie 1000 Jahre ein Tag sind? Warum gerade sind 1000 Jahre nur ein Teil der Nacht, und aus wie vielen Wachen besteht nun eine Nacht? Auch hier gibt uns die Bibel korrekt Auskunft. Es gab zwar im Altertum auch Nächte, die in 3 Nachtwachen aufgeteilt wurden, weiß man aus der Überlieferung, aber ich möchte mich da auf biblische Informationen gründen, und die finden wir in Markus 13, Vers 34 bis 35. Gleich wie ein Mensch, der außer Landes reiste, sein Haus verließ und seinen Knechten die Gewalt gab und einem jeden sein Werk und dem Türhüter einschärfte, dass er wache, so wachet nun, denn ihr wisst nicht, wann der Herr des Hauses kommt, des Abends, erste Wache, oder um Mitternacht, zweite, also das ist dann die zweite, oder um Hahnenschrei oder frühmorgens. Biblisch gesehen besteht also eine Nacht aus 4 Nachtwachen. Erste Wache 18 bis 21 Uhr, zweite 21 bis 24 Uhr, dann von 0 Uhr bis 3 Uhr und 3 Uhr bis 6 Uhr. Und diese 4 Nachtwachen stellen dann umgerechnet 4000 Jahre dar. Die Nacht beginnt prophetisch immer dann, wenn das Licht, das heißt Gott und Christus, nicht mehr sichtbar regieren oder anwesend sind. Dort, wo die Mächte der Finsternis einbrechen, beginnt die Nacht. Prophetisch begann die erste Nacht bei Adams Fall, dort, wo die Menschen und alle Tiere sterblich wurden und Gott nicht mehr sichtbar anwesend war. Damit hat eine Nacht begonnen, die in der Tat 4000 Jahre dauerte. Und was geschah nach diesen 4000 Jahren? Jesus Christus, das Licht der Welt, beginnt anzuwirken. Wir haben also hier Adams Fall, und dann ist die erste, die zweite und die dritte Nachtwache, und nachher hier kommt Jesus Christus, beginnt an zu wirken, und jetzt entdecken wir etwas ganz Interessantes, weil das Volk Israel den Messias verworfen hat, wird es gleich wieder Nacht. Dann sagt man, ja, aber da hätte ich gern einen biblischen Beweis dazu. Und dieser biblische Beweis finden wir dann eben in Jesaja 21, Vers 11 bis 12. Da heißt es: Ausspruch über Duma. Aus Seir ruft man mir zu, Wächter, Wächter, wie weit ist es in der Nacht? Wächter, wie weit in der Nacht? Der Wächter spricht: Der Morgen kommt und auch die Nacht. Das heißt, ein Morgenschimmer und gleich wieder Umnachtung, könnte man übersetzen. Wollt ihr fragen, so fraget, kehret wieder und kommet wieder. Was muss das für ein seltsamer Wächter sein, der uns sagt, dass der Morgen kommt und sogleich auch wieder die Nacht? Aber tatsächlich, mit dem Tod unseres Herrn wird es auf der Erde wieder Nacht. Seither sind bald 2000 Jahre vergangen, und das heißt, dass jetzt auch wieder 2 Nachtwachen vorüber sind. Also ums Jahr 30 ungefähr wurde ja Jesus Christus gekreuzigt, 33, so um das rum. Und jetzt beginnt wieder die Nacht, und bald sind wieder 2000 Jahre um. Und das bedeutet, wo stehen wir heute? Prophetisch Mitternacht. Es gibt ja in der Schweiz gibt's ja eine Gemeinde, die heißt Mitternachtsruf. Ja, und das ist interessant, die haben ja auch ganz wertvolle Brüder, die etwas von Prophetie verstehen, unter anderem Norbert Lied.
Und auch Wim Malgo hat das ja schon erkannt. Und um Mitternacht geschehen ja dann auch ganz wichtige Dinge. Also anhand dieser Schlüssel sind auch etliche prophetische Auslegungen möglich, von denen ich jetzt einige etwas noch erklären möchte. Wie wir erkennen durften, befinden wir uns prophetisch gesehen nahe bei Mitternacht. Und was berichtet uns die Bibel über Mitternacht? In Matthäus 25 finden wir das Gleichnis der 10 Jungfrauen, die ihre Lampen nahmen und dem Bräutigam entgegengingen. 5 waren klug und nahmen Öl in ihren zusätzlichen Gefäßen mit. 5 waren töricht und nahmen kein zusätzliches Öl mit, da der Bräutigam verzieht und später als erwartet kommt. Also die ersten Christen haben ihn hier erwartet, dass er kommt in großer Macht und Herrlichkeit. Und dann wird die Endzeit eingefroren. Der Bräutigam kommt nicht am Abend, sondern erst um Mitternacht. Um Mitternacht aber entstand ein Geschrei, siehe, der Bräutigam geht hinaus ihm entgegen. Es dürfte klar sein, dass mit dem Bräutigam Jesus Christus gemeint sein dürfte, denn Jesus selbst sagt, können etwa die Gefährten des Bräutigams trauern, solange der Bräutigam bei ihnen ist. Es werden aber Tage kommen, da der Bräutigam von ihnen weggenommen sein wird und dann werden sie fasten. Also das steht in Matthäus 9, Vers 15. Jesus sagt selber, dass er der Bräutigam ist. Um Mitternacht entsteht also ein Geschrei und alle merken, der Herr Jesus kommt, geht ihm entgegen. Somit dürfen wir die Wiederkunft des Herrn um Mitternacht erwarten. Ich glaube, dass dies innerhalb der nächsten 2 Jahrzehnte der Fall sein wird. Ich möchte ganz bewusst nicht rechnen. Ich bin... Mein Opa hat ja immer die Entrückung ausgerechnet und die letzten 7 Jahre. Und ich muss euch ganz ehrlich sagen, ich bin aufgrund meiner Wortstudien ganz klar zum Schluss gekommen, dass wir nicht rechnen sollen. Und dass wir nicht ausrechnen sollen, kommt jetzt der Herr 2020 oder was auch immer, sondern dass wir bereit sind und wir werden nicht wissen, wann er kommt. Bereitschaft, Wachsamkeit im Gebet, das Studium des Wortes Gottes, das sind diese Dinge, die wichtig sind. Aber ich glaube auch nicht, dass es noch 100 Jahre dauert. Glaube ich nicht. Ich sehe heute zu viele, ich sage jetzt mal Kennzeichen, die mir eigentlich deutlich machen, dass es wirklich dem Ende entgegengeht. Also ist es möglich, dass wenn die Nacht am dunkelsten ist, dass dann plötzlich wieder Tag wird. Und diesmal ist es nicht Jesaja, der so etwas Eigenartiges berichtet, sondern Paulus in Römer 13, Vers 12. Die Nacht ist weit vorgerückt, also weit vorgerückt, und der Tag ist nahe. Also obwohl die Nacht ganz weit vorgerückt ist, ist der Tag nahe. Lasst uns nun die Werke der Finsternis ablegen und die Waffen des Lichts anziehen. Obwohl die Nacht weit vorgerückt ist, also tiefe Nacht und Finsternis herrscht, ist der Tag trotzdem nahe. Interessanterweise, nur kurz nebenbei erwähnt, Paulus predigt in Troas bis Mitternacht. Da brennen die Lampen, im Gegensatz zu den Jungfrauen. Er predigt bis Mitternacht. Einer, der am Fenster sitzt, der ein bisschen in die Welt hinausschaut, also Windows, ja, ein bisschen rausschaut, der fällt dann plötzlich aus dem dritten OG runter und wird tot aufgehoben. Paulus kann ihn dann aber auferwecken, weil die Seele noch in ihm war. Ist auch ein Bild darauf, dass um Mitternacht eine Totenauferstehung stattfindet. Wir wissen ja aus 1. Thessalonicher 4, 16 bis 17, dass zuerst die Toten in Christus auferweckt werden und dass wir dann mit ihnen zusammen entrückt werden. Interessanterweise ist auch, dass Paulus und Silas ins Gefängnis gesteckt werden, nachdem sie geschlagen wurden, in den Block hineinkamen und um Mitternacht fangen sie an, Gott zu loben und zu preisen, ihn anzubeten. Liebe Geschwister, das ist für mich die wunderbarste Anbetung.
Mitternacht Gott anbeten, obwohl es einem schlecht geht, man hat Schmerzen wahrscheinlich an den Füßen, im Rücken und so weiter, fängt man an, Gott anzubeten. Und was passiert? Es gibt ein Erdbeben und die Türen der Gefängnisse öffnen sich. Gefängnis ist auch ein Bild auf das Totenreich. Auch hier ein Hinweis. Jetzt noch, es ist schon bald Zeit, aber ich möchte das mit den Tagen noch etwas erläutern. Die weltweite Zerstreuung sowie das Nichtvorhandensein eines jüdischen Staates dauerte ja vom Jahre 70 bis 48, also 1878 Jahre. Diese Zerrissenheit von fast 2000 Jahren, sprich zwei Gottestagen, wurde in der Bibel ebenfalls indirekt prophezeit. Wir lesen im Propheten Hosea, Kapitel 6, die Verse 1 bis 2, kommt und lasst uns zum Herrn umkehren, denn er hat zerrissen, er wird uns auch heilen, er hat geschlagen, er wird uns auch verbinden, er wird uns nach zwei Tagen neu beleben. Wörtlich am Ende eines Doppeltages. Er hat hier ums Jahre 70 zerrissen, erster Tag, und innerhalb dieser zwei Tage wird er uns wieder neu beleben. Am dritten Tag wird er uns aufrichten, dass wir vor seinem Angesicht leben. Hier ist der dritte Tag, wo sie aufgerichtet werden. Dann werden die Juden kein Gespött mehr sein, wie es in den Propheten vorhergesagt wurde, Hesekiel 22, Vers 4. Durch dein Blut, das du vergossen hast, hast du dich verschuldet und durch deine Götzen, die du gemacht hast, hast du dich verunreinigt und du hast deine Tage herbeigeführt und bist zu deinen Jahren gekommen. Darum habe ich dich den Nationen zum Hohne gemacht und allen Ländern zum Spott. Es gibt ja kaum ein Land in dieser Welt, wo es nicht Antisemitismus gibt. Das überrascht mich ja in dieser Zeit immer wieder. Und da denke ich, also jetzt ist Israel der einzig demokratische Staat im Nahen Osten, der wirklich funktioniert. In Israel können Muslime normalerweise, wenn sie sich einfügen, Christen und Juden ganz friedlich nebeneinander leben. Und wenn dann die Israelis sich wehren, weil sie dauernd von Raketen beschossen werden, dann ist die ganze Welt empört. Und dann fragt man sich, was soll das eigentlich? Würde Deutschland einfach monatelang zuschauen, wenn da ständig Raketen aus Luxemburg kommen würden und einschlagen würde? Ich muss zum Schluss kommen. Gott prophezeite in seinem Wort auch, dass sein Volk in alle Welt zerstreut wird. Und das an mehreren Stellen, ich darf eine lesen. Darum spricht der Herr, Hesekiel 11, 17, so spricht der Herr, Yahweh, ja, ich werde euch aus den Völkern sammeln und euch zusammenbringen aus den Ländern, in welche ihr zerstreut worden seid, und werde euch das Land Israel geben. Diese Prophezeiung und noch viele andere sind älter als 2500 Jahre. Wie kann sich ein Wissenschaftler erklären, dass jemand vor 2500 Jahren wusste, was heute in unseren Tagen passiert? Und wie kann man das erklären, dass ein Volk zerstreut ist während fast 1900 Jahren unter der ganzen Welt und seine Identität nicht verliert? Das soll mir einer erklären. Das hat es nie gegeben. Nur einmal. Wir haben gesehen, dass am dritten Tag im dritten Jahrtausend nach der Zerstreuung das Volk Israel wieder aufgerichtet wird und an diesem dritten Tag findet auch ein großes Hochzeitsfest statt, an dem Jesus Christus auch dabei sein wird. Das wird uns ebenfalls in verborgener Weise durch die Hochzeit zu Kana deutlich gemacht. Warum steht da, und am dritten Tag gab es eine Hochzeit? Ist das interessant für uns heute? Also, ich sage jetzt mal, ohne prophetische Auslegung, ja, muss ich das jetzt nicht unbedingt wissen, ob jetzt das drei Tage war oder einfach ein paar Tage. Nein, es steht eben am dritten Tag. Oder interessant noch, nach sechs Tagen wird Jesus umgestaltet und erleuchtet wie die Sonne. Da heißt es in Matthäus 17, 1 bis 2, und nach 6 Tagen nimmt Jesus den Petrus und Jakobus und Johannes, seinen Bruder, mit und führt sie auf einen hohen Berg besonders. Und er wurde vor ihnen umgestaltet und sein Angesicht leuchtete wie die Sonne, seine Kleider aber wurden weiß wie das Licht. Also nach 6 Tagen. Wir haben also quasi, Jesus war ja 6000 Jahre im Prinzip mehr oder weniger verborgen gegenüber der Weltöffentlichkeit. Natürlich war er 33,5 Jahre hier auf Erden, aber es war ja eigentlich der Allgemeinheit nicht bekannt, dass es der Sohn Gottes ist. Das haben eigentlich nur die Seinen erkennen können. Ja, die prophetischen Schlüssel, die ich hier aufgelistet habe, beinhalten lediglich eine Auswahl. Es gibt natürlich noch mehr prophetische Schlüssel, wobei die erwähnten für die endzeitlich-prophetische Auslegung doch eine wesentliche Grundlage bilden. So, dann bete ich noch zum Schluss. Ja, geliebter himmlischer Vater, dein Wort ist Wahrheit. Und du bist absolut zuverlässig. Und du hast im Anfang das Ende verkündigt. Und es ist so schön, wenn wir erkennen dürfen, du hast die ganze Weltgeschichte in deinen Händen. Und dir entgleitet gar nichts. Schenk du uns allen ein ganz tiefes Vertrauen in dein Wort, in deine Führung, damit wir auf dich schauen können, damit wir in dir ruhig werden können, auch wenn es in der Welt immer turbulenter wird und immer chaotischer. Du umgibst uns von allen Seiten. Dafür danken wir dir. Amen.